Halleluja. Preis und Ehre sei unserem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich weiß nicht, wie es bei euch sonntags morgens zu Hause ist, aber bei uns ist immer ein Fest. Wir freuen uns wirklich die ganze Woche auf diesen Tag heute, wo wir Gemeinschaft haben dürfen mit unseren Geschwistern. Mit dem Wort Gottes, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Morgens früh, sonntags, wenn wir aufstehen, da laufe ich zu meinen Kindern und sage, heute ist Kirche. Und dann ist die Dreijährige, die sagt zur Kirche immer, ja, heute ist Halleluja. Und das gibt mir eine Freude. Vielleicht sagst du, bei uns ist es ganz anders, chaotisch. Aber ich möchte dir sagen, das, was du vermittelst als Papa und Mama, das nehmen deine Kinder an. Im Wort Gottes steht geschrieben, das, was du ihnen im frühen Alter beibringst, das werden sie auch noch zu Zeiten, wenn sie älter sind, sich daran erinnern. Und wir können nur unseren Kindern ein Vorbild sein. Wir sind in der Predigtserie Epheserbrief, Gottes Masterplan, eine Reise durch den Epheserbrief. Und ich liebe es, dass wir ein ganzes Buch in der Bibel predigen. Ich liebe es, dass wir in diesem Wort sind und bleiben. Weil wenn das uns eine Richtung gibt, wenn das es ist, was wir predigen, dann können wir nichts Falsches machen. Dann können wir nichts Falsches tun. Dann können wir uns nicht verfehlen. Denn Gottes Wort gibt uns eine Richtung, wie wir zu gehen haben. Und wir haben viel gehört im Epheserbrief, wunderbar angefangen mit Kapitel 1, wo diese Stadt überhaupt herkommt, was alles dort geschehen ist, welche Menschen dort lebten, ein bunter Kreis, wie wir hier sind, aus verschiedenen Nationen, aus verschiedenen Glaubensrichtungen. Wir haben gehört von Dennis, wie die Augen aufgehen sollen, wie wir im Gebet sehen sollen. Wir haben gehört, wie wir in Einheit als Gemeinde leben sollten. Und heute gehen wir rein in Kapitel 5 und 6 und wir sprechen über die Waffenrüstung Gottes, was in Kapitel 6 geschrieben steht. Vorher möchte ich aber auch ein paar Verse von Kapitel 5 mit euch teilen. In Kapitel 5 geht jetzt Paulus hin und spricht zu diesen Ephesern und sagt, schau mal, in Kapitel 1 bis 3 habe ich euch erklärt, wie wunderbar Gott ist, wie wir in ihn glauben sollen, wie wir auf ihn hoffen sollen, wie er sich verherrlicht. In Kapitel 4 haben wir gelesen, wie er sagt, wie wir uns einheitlich machen müssen, wie wir einander vergeben sollen, wie wir einander ermutigen sollen, wie wir einander auch in Liebe ermahnen sollen. Doch heute, in Kapitel 5 und 6, wird Paulus noch persönlicher. Er wird so persönlich, dass er sogar sagt, wie wir zu Hause sein sollen. In Familie, in Ehe, in der Erziehung mit Kindern. Ja, dieses Wort, es geht tiefer rein. Man muss sagen, wenn man sagt, hier in Deutschland kennen wir das ja, ja, dass man sagt, das ist privat. Hier ist bitte Privatsphäre. Tut mir leid, mit dem Wort Gottes wird das nicht klappen. Denn Gott möchte in deinem Privaten sein. Er möchte in deiner Ehe sein. Er möchte in deiner Familie sein. Er möchte in deinem Alltag sein. Er möchte auf deiner Arbeit sein. Er möchte in deiner Schule sein. Er möchte mit in deinen Diskussionen sein. Er möchte mit in deine Social Media sein. Er möchte mit dir eine Beziehung. Er möchte mit dir leben. Und so redet Paulus in Epheser, Kapitel 5, und ich lese vor die Verse 22 bis 25. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allen ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben. Hier lesen wir von einer Textstelle, die man vielleicht noch nicht mal mehr laut traut, sich zu lesen. Aber ich möchte euch sagen, zu Zeiten oder Urzeiten, ist egal, in was für eine Gesellschaft wir sind, wir müssen uns trauen, dieses Wort zu lesen. Denn es ist nicht ich, ja, wenn ich das sagen würde von hier vorne, ihr Frauen, ordnet euch eure Männern unter, dann würde man sagen, guck mal, der Türk da oben. Der ist ein bisschen in seinem Kulturkreis geblieben. Der ist ein Macho. Würde man sagen? Würde man sagen, ja. Wisst ihr aber, wenn das Wort Gottes uns sagt, dass das die richtige Ordnung ist vor Gott, dass der Mann verantwortlich ist für seine Frau, dann ist das nicht eine Kultursache. Dann ist das nicht etwas, was man nur in Bangladesch predigen darf. Dann ist das etwas, was auch wir als Live-Kirche hören sollen. Dann ist das nicht etwas, was nur die Epheser hören sollten, sondern dann ist das etwas, was du heute hören solltest. Und wenn du sagst, in meiner Ehe läuft es aber anders, ja, dann darfst du auch als Frau beten zu Gott. Denn indem du das tust, was hier drin geschrieben steht, ehrst du nicht nur deinen Mann, sondern als allererstes unterordnest du dich dem Wort Gottes. Als allererstes unterordnest du dich Gott. Du Mann sollst jetzt nicht Macho spielen, ja? Und nach Hause kommen, die Fernbedienung nehmen und sagen, da steht doch drin, die soll sich mir unterordnen. Hier steht drin, du sollst Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen. Auch im Geiste. Wenn du siehst, dass es deiner Frau schlecht geht, ja, dann hast du eine gewisse Verantwortung vor Gott, dass du es dazu bringst, dass es ihr wieder gut geht, indem du dich hinkniest und für sie betest, indem du sie fragst, was ist denn los, indem du dich kümmerst. Verantwortung heißt auch, finanziell zu sorgen, Geld nach Hause zu bringen, zu arbeiten, fleißig zu sein. Das Wort Gottes gibt uns eine gesunde Richtung, wie wir als Männer, als Frauen leben dürfen. Und das macht es nicht, damit es uns ärgert, sondern indem es uns eine Richtung gibt, wo wir gesund leben. Du Frau, kannst deinem Mann dabei helfen, Verantwortung zu übernehmen. Ich gehe jetzt ein bisschen ins Private bei mir rein, wo ich vor 14 Jahren geheiratet habe, hatte ich wirklich noch diese Macho-Einstellung. Dieser Türke war ich wirklich. Das heißt, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, musste meine Frau Essen auf den Tisch haben. Musste die Wohnung aufgeräumt sein. So kann ich es auch von mir zu Hause aus. Von meinem Opa aus. Meine Vorbilder waren das. Aber was soll dein Vorbild sein? Das, was du hörst, siehst, oder soll das dein Vorbild sein? Und wisst ihr, meine Frau hat mir dazu geholfen, Verantwortung zu übernehmen. Indem sie, ja, mir gesagt hat, ich gehe kaputt. Indem ich gemerkt habe, sie war am Leiden. Indem ich gemerkt habe, sie wurde immer trauriger. Und indem ich gesagt habe, das kann es nicht sein. Ehen gehen kaputt, weil wir uns das Wort Gottes nicht zu Herzen nehmen. Weil der Teufel auch gerade dort ein Spiel spielt. Lügen sind befestigt manchmal in Familien, in Kulturen. Hier haben wir ein Ziel, eine Richtung vorgegeben von Gott. Und sie sagte zu mir, Jan, wenn du mich nicht hier und dort ein bisschen unterstützt, gehe ich psychisch kaputt. Und wisst ihr, weil ich meine Frau liebe, habe ich verstanden, was ich an mir ändern muss. Und ich kann es nur zu jedem zukommen lassen, dass wenn wir sehen, unsere Frauen leiden, dann helfen wir ihnen. Dann bringen wir auch mal den Müll runter. Dann nehmen wir auch mal den Staubsauger in die Hand. Guck mal, die Frauen sagen alle Amen. Ich habe wirklich gerade Amen gehört von Frauen. Was ich sagen möchte ist, ist dieses Wort Gottes nicht wunderbar? Es steht, wir brauchen es nicht schön zu reden oder zu sagen, Paulus hat es vielleicht für uns heute so gemeint. Nein, er sagt es ganz klar. Er sagt, du Mann, lieb deine Frau. Er redet nicht drumherum. Vielleicht sagst du, ja, aber du kennst meine Frau nicht. Du weißt gar nicht, was wir für einen Ehestreit hatten. Paulus sagt, lieb deine Frau. Beim nächsten Ehestreit, wenn du Gott anklagst und sagst, diese Frau, dann sagt Gott dir durch sein Wort, du sollst sie lieben. Liebe ist nicht verbunden mit Bedingungen. Die Liebe, die wir von der Bibel kennen, ist nicht verbunden mit Bedingungen. Liebe liebt. Und vielleicht sagst du, ja, aber wie kann das gehen? Das sind Gefühle, du kannst doch nicht meine Gefühle beeinträchtigen. Liebe ist eine Entscheidung. Entscheid dich für die Liebe. Und du wirst sehen, dass Gott dir noch viel mehr gibt. Michael predigte letztes Mal, dass er vom Winkel im Foyer seine Frau sah und dachte sich, wow, wer ist das denn? Und auch das kann Gott schenken. Aber zuerst solltest du dich entscheiden, dem Wort Gottes gehorsam zu sein und deine Frau zu lieben. Seid ihr bei mir? Und so möchte ich überspringen in Epheser 6, die Verse 10 bis 18. Das ist unser Predigttext heute. Zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Bleibt standhaft, die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. Hier sagt jetzt Paulus zu diesen Ephesern, hört mal Leute, ich habe euch viel beigebracht. Ihr wisst, wer Jesus ist, wie gut er ist, wie ihr euch verhalten sollt, wie ihr in eurer Familie leben sollt, wie ihr im Alltag leben sollt. Ja, im Kapitel 5 redet er auch von Erziehung der Kinder, dass wir sie im frühen Alter schon im Worte leiten sollen. Er sagt, ich habe euch viel geteilt und viel erzählt, aber jetzt müsst ihr eins wissen. Und ich glaube, dass Gott auch diese Message uns heute geben möchte, dir geben möchte, der du heute hier sitzt. Du sollst eins wissen. In der unsichtbaren Welt, etwas, was du nicht siehst, gibt es Kämpfe, gibt es einen Krieg. Dieses Wort Krieg ist in 2024 nicht so schön, weil wir Kriege auf der Welt haben. In Ukraine, in Israel. Wir wollen das nicht hören. Und es ist auch schrecklich. Wir wollen nicht, dass etwas befeindet, stirbt, beklaut wird, beraubt wird. Dennoch sagt die Bibel, dass wir einen Feind haben. Die Bibel redet ganz klar und ganz offen davon, dass es hier einen Feind gibt. Und dieser Feind möchte wie jeder andere Feind in irgendeiner Kriegsgeschichte, die du kennst, berauben, stehlen, kaputt machen, zerstören. Der Feind meint es mit dir nicht gut. Doch wir wissen, dass der Feind besiegt worden ist. Jesus Christus hat am Kreuz gesiegt. Da, wo er sein Blut vergossen hat für die Sünden der Welt, dort hat er diese große Waffe vom Feind weggenommen. Wisst ihr, der Feind, der Teufel, der hat auch eine Waffe. Sein Schwert ist deine und meine Sünden. Damit kann er uns immer wieder schlagen. Damit kann er uns immer wieder anklagen und sagen, doch, doch, guck mal, du bist schuldig. Und da geht er auch mit zu Gott und sagt, Gott, guck mal, Michael hat wieder gesündigt. Jan hat wieder gesündigt. Damit kann er uns schlagen. Und weil sogar der Teufel weiß, dass Gott gerecht ist, bringt er ihnen das vor und sagt, nee, du bist doch gerecht, du musst jetzt urteilen. Aber wie schön ist, dass Gott sagen kann, guck mal hier, Satan, siehst du diese Löcher an meine Hände? Ich bin für die Sünden von Michael gestorben. Und dadurch ist Michael gerecht geworden. Durch diese frohe Botschaft von Jesus am Kreuz kannst du gerecht werden. Und das soll dich komplett umgürteln. Ja, Paulus redet hier von einer Waffenrüstung, die du und ich anziehen dürfen. Wir dürfen und sollen kämpfen. In diesem geistlichen Kampf sollen wir ausgerüstet sein, nicht niedergeschlagen. Nicht nur, weil wir einen Geist von Jesus bekommen haben, des Mutes, sondern weil wir uns auch begürteln und anziehen dürfen. Wir schauen uns das mal genauer an. Ich fand dieses Bild am besten. Und zwar benutzt Paulus ein Bild für einen Soldaten der damaligen Zeit. Ja, die sich so ritterhaft angezogen haben, würde ich jetzt mal sagen. Mit einem Schwert, mit einer Lanze, mit einem Schild, mit Schuhe aus Eisen, Metall, mit einem Brustpanzer und ganz wichtig, mit einem Schwert. Und wir gehen diese einzelnen Punkte, die Paulus hier benennt, einmal durch. Er redet von dem Gürtel der Wahrheit. Was macht dieser Gürtel? Dieser Gürtel umgürtelt diesen ganzen Anzug. In diesem Gürtel der Wahrheit liegt die Lanze drinne, das Schwert drinne. Dieser Gürtel hält alles fest. Das heißt, dieser Gürtel der Wahrheit muss in uns befestigt sein, sonst nützt alles Weitere nichts. Aber was ist dieser Gürtel der Wahrheit? Ja, ganz einfach. Wir hören viele Wahrheiten heutzutage. Und die Welt bringt uns auch Wahrheiten. Geh mal einmal auf YouTube oder Social Media, dann hörst du so viele Wahrheiten. Jeder hat eine andere Wahrheit. Jeder kann dir sagen, ob Corona so oder so war. Jeder kann dir sagen, was gerade in der Welt los ist, mit welchem Krieg. Jeder kann dir über irgendwelche medizinische Sachen was erklären. Jeder ist auf einmal Arzt geworden. Was ich dir erklären möchte ist, es wird nur dazu gedrängt, dass du irgendeine Wahrheit für dich annimmst. Und manchmal ist es ja so, dass wenn du eine Wahrheit angenommen hast, dann verteidigst du sie auch. Weil du willst ja sagen, ich glaube an diese Wahrheit. Aber die Bibel macht uns klar, dass die Wahrheiten dieser Welt keine Wahrheiten sind von Gott. Die Bibel macht uns klar, dass zwischen Himmel und Erde der Feind regiert, der Teufel. Und auch viele Lügen vom Internet sind dämonisch hinterprägt, sind Lügen. Der Vater der Lüge ist der Feind, der Teufel, sagt die Bibel. In seinem ganzen Wesen ist er Lüge. Und um dieser Lüge zu erkennen, zu widerstehen, müssen wir in der Wahrheit leben. Und diese Wahrheit ist nicht YouTube oder Instagram. Diese Wahrheit ist eine Person, sie heißt Jesus Christus. Jesus, er sagt von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer zu mir kommt, der sieht den Vater. Jesus, er will dir offenbaren Wahrheiten über dein Leben. Er will dir offenbaren, wie es um der Welt wirklich geht. Er will dir offenbaren, was in der Welt gerade so wirklich los ist. Vielleicht hast du Fragen, vielleicht hast du Wut, vielleicht fühlst du dich ungerecht behandelt. Jesus, er beantwortet dir jeder deiner Fragen. Die Wahrheit kann nicht jeder akzeptieren. Um die Wahrheit in sich leben zu lassen, brauchst du auch Einsicht. Wisst ihr, ich hasse es, wenn meine Frau mir manchmal Wahrheiten auf den Kopf knallt. Das mag ich gar nicht, obwohl ich weiß, es ist wahr. Wisst ihr, warum ich es nicht mag? Weil ich weiß, jetzt muss ich mich ändern. Ich weiß, dann muss ich es zugeben. Ich weiß, dann hat sie wieder recht. Wahrheiten können wehtun. Und wisst ihr, Wahrheiten verändern aber. Wenn du einen Menschen liebst, dann sagst du ihm die Wahrheit. Ich betone es nochmal. Wenn du einen Menschen liebst, dann sagst du ihm die Wahrheit. Sie kann hart sein. Sie kann vielleicht dafür sorgen, dass in dem Moment derjenige sagt, ich will mit dir nichts zu tun haben. Aber im Nachgang sagt die Bibel, macht die Wahrheit frei. Die Wahrheit macht frei. Und wisst ihr, wenn wir uns an diese Person Jesus halten, uns damit umgürteln, dann kann uns nichts passieren. Ich mache euch ein Beispiel von Johannes 9. Dort war ein blinder Mann. Und Jesus kam, hat diesen blinden Mann gesehen und mit seinem Speichel hat er die Augen berührt und dieser Mann wurde sehend. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Geschichte. Und dieser Mann wurde vor den Pharisäern gebracht, dieser Blinde. Weil damals haben die Pharisäer und das ganze Volk Jesus nicht als Messias anerkannt und sogar als einen falschen Lehrer bezeichnet. Und sie nahmen diesen Blinden zum Verhör, der sehend geworden ist. Und sie redeten ihn ein. Wie kannst du sagen, dass dieser Gottlose dich sehend gemacht hat? Er hält noch nicht mal den Sabbat. Wie kann er heilen? Das kann doch kein sündiger Mensch. Und sie machten ihm Vorwürfe, wie er denn sowas behaupten könnte. Wisst ihr, was dieser Blinde sagt? Er sagt etwas ganz Schönes. Er sagt, schaut, ob er ein Sünder ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber wisst ihr, was ich weiß? Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Wisst ihr, manchmal müssen wir nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Manchmal musst du nicht unbedingt mitreden können. Du kannst auch mal sagen, ich weiß es nicht. Aber bezeuge, was du weißt. Bezeuge, dass Gott der Herr über allem ist. Bezeuge, dass Gott gut ist. Bezeuge, dass Gott liebt. Mir sagte einmal ein Junge vor kurzem, John, warum hat Gott mich so gemacht? Und ich wusste ihm keine Antwort zu geben. Aber wisst ihr, was ich sagen konnte? Dass Gott ihn liebt. Und dass Gott gut ist. Und dass er einen guten Plan hat. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit sollen wir anziehen. Was ist dieser Brustpanzer? Dieser Brustpanzer umhüllte das Herz. Die inneren Organe. Ja, und die Pfeile des Feindes schützt es, sagt Paulus. Ja, der Feind, er schießt Pfeile ab, bewusst. Das, was manchmal passiert im Alltag, ist nicht immer nur von dem Menschen abhängig. Paulus, er betont, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte der Finsternis. Und es ist schlau von uns und weise, wenn wir dies vor Augen haben. Das beim nächsten Streit in der Firma oder in der Ehe oder auch unter uns Geschwister. Sei doch so weise und überleg, hey, warte mal, ist das gerade ein geistlicher Kampf? Hat vielleicht der Feind gerade hier einen Pfeil abgeschossen und möchte, dass ich nicht mehr liebe, dass ich gegen das Wort gehe, dass ich nicht mehr glaube? Und ja, so ist es. Dieser Brustpanzer, er soll uns schützen. Und das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Gerecht sollen wir vor Augen haben, sind wir vor Gott. Wir dürfen uns gerecht nennen, weil Jesus dafür bezahlt hat. Der Gerechte ist ungerecht geworden an unserer Stelle, weil unsere Schuld auf ihm lag. Und weil er gerichtet wurde, auch das war ein gerechtes Gericht von Gott, darfst du und ich uns gerecht sprechen. Gerechtigkeit ist aber auch etwas, was wir leben sollten. Auch in unserem Alltag. Ich mache euch ein Beispiel. Ich war neuer Filialleiter geworden vor 12 Jahren. Ein junger Mann, schon in so einer Position. Und dann sagte mein Chef zu mir damals, der war korrupt ein bisschen. Wir hatten einen Kühlschaden. Und er sagte zu mir, Jan, heute nimmst du ungefähr das Doppelte auf. Dann holen wir ein bisschen Geld von der Versicherung raus. Wie reagierst du jetzt? Dein Chef sagt zu dir, nimm ein bisschen mehr auf, kann die Versicherung ein bisschen mehr zahlen. Es ist schwierig manchmal gerecht, dem Wort Gottes zu bleiben. Aber genau diese Situation lässt Gott zu, um auch dich zu prüfen. Ich habe zu diesem Chef gesagt, tut mir leid, kann ich nicht machen. Wie, du musst das machen, wie willst du nicht machen? Ich bin gläubiger Christ. Ich kann das nicht machen, weil das ist Betrug. Und die Bibel sagt, wir sollen nicht betrügen. Und die Bibel sagt, wir sollen nicht lügen. Wir sollen in der Wahrheit bleiben. Das ist mein Masterplan für mein Leben. Ich kann das nicht machen. Der Chef hat mir weiter gedroht. Ich suche mir einen anderen. Am Ende ist er rausgeflogen. Das ist die Wahrheit, was ich euch erzähle. Er ist rausgeflogen. Und Gott konnte mir zu verstehen geben, Jan, solange du bei meinem Wort bleibst, bei der Wahrheit bleibst, sorg ich für dich. Schütze ich dich. Solange wir in seinem Wort bleiben, ist Gott uns treu. Amen. Deswegen versuchen wir auch in dieser Welt gerecht zu bleiben. Und Paulus, er redet von diesen Schuhen. Von den Schuhen der Bereitschaft zu verkündigen, die gute Nachricht von Jesus Christus. Die Bereitschaft zu jeder Zeit zu verkündigen, was Gott sagt. Hast du das? Hast du diese Schuhe an? Diese Schuhe, die zu jeder Zeit gehen. Die zu jeder Zeit, egal wenn dich einer fragt, an was glaubst du? Oder wer bist du? Oder was sagt Gott? Hast du diese Bereitschaft, jedes Mal zu erzählen, wer Jesus Christus ist? Das ist Gottes Wille. Er möchte, dass du bereit bist, sein Wort zu verkündigen. Er möchte, dass du bereit bist, vor anderen zu trauen, dich zu sprechen. Zu sprechen über den, der alles gewonnen hat. Er sagt in seinem Wort, geht in alle Welt und verkündet den Menschen das Evangelium. Diese rettende Botschaft, dass Jesus Christus gesiegt hat, dass er errettet hat, dass er in der Lage ist, Menschen von der Finsternis zum Licht zu führen, dass er in der Lage ist, Dämonen auszutreiben, Menschen gesund zu machen, zu heilen. All dies dürfen wir mit Mut Menschen verkündigen. Und wir lesen, dass Jesus sogar etwas in Matthäus 10 dazu sagt. In Matthäus 10, Vers 32, 33 sagt er, wer sich vor dem Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer aber vor den Menschen nicht zu mir steht, zu dem werde ich auch vor meinem Vater im Himmel nicht stehen. Ich finde diese Worte hart, aber sie sind die Wahrheit. Und sie werden bewusst manchmal erinnert. Der Heilige Geist benutzt diese Verse der Bibel, um uns manchmal es vor Augen zu bringen. Genau in Situationen, wo wir manchmal wissen nicht, soll ich jetzt bekennen oder nicht. Gerade dort gibt der Heilige Geist öfters diesen Vers in den Kopf. Ist das euch schon mal passiert? Mir ist das passiert, ich erzähle es euch. Ich gehe gerne schon mal zum Türken mein Bart schneiden. Das mag ich. Der nimmt sich dann Zeit, cremt das hier so ein. Und dann nimmt er so ein Messer raus. Kennt ihr diesen Messer, diesen türkischen oder osmanischen? Und ich sag euch hier keine irgendwie Fantasien, es war wirklich so. Und der schneidet genau hier hoch und sagt zu mir, Bruder, Hauptsache du gehörst zu Allah. Und jetzt kommt dieser Vers in meinen Kopf. Wer sich vor mir bekennt, den bekenne auch ich im Himmel. Ist wirklich in meinen Kopf gekommen. Ich habe gesagt, Gott, du weißt, ich bekenne dich immer. Aber genau jetzt, du spürst auch diese Klingel, oder nicht? Ja, ich habe mit Gott so geredet, während ich da saß. Der Typ hat sogar gesagt, Bruder, hast du gehört? Hauptsache, du gehörst Allah. Und ich habe es gewagt, weil ich gesagt habe, gut, dann bin ich halt in deiner Hand. Ja, ich habe den Tod irgendwie vor Augen geführt. Ist kein Witz. Ich habe gesagt, ich gehöre zu Jesus. Jesus hat mein Leben errettet. Ich bin kein Moslem. Ich bin zwar Türke, aber ich liebe Jesus und ich gehöre ihm. Die Klingel wurde lockerer, weil er die Welt nicht mehr verstanden hat. Ich sage, Bruder, wie kann das sein? Du bist Türke. Ich sage, nein, nein. Und dann gab es wie eine Predigt, ja. ich meinem Friseur ein bisschen das Evangelium gebracht. Was ich euch erzählen möchte ist, Paulus redet davon, dass wir diese Schuhe anhaben sollten. Weil auch das schützt uns vor den Pfeilen des Feindes. Auch das ist wichtig, sagt Paulus. Weil der Feind hätte mir später ein schlechtes Gewissen machen können. Er hätte mir sagen können, guck mal, Jan, du predigst da und machst und tust und bist nicht mal bereit, vor deinem Friseur das Evangelium zu verkündigen. Ja, der Feind, er nutzt jede Situation aus. Deswegen gibt uns Paulus hier diese Waffenrüstung und sagt, es ist wichtig, dass du diese Bereitschaft hast, zu jeder Zeit zu verkündigen, wer Gott ist, Halleluja, und an was du glaubst. Und so kommen wir auch zum nächsten Punkt. Glaube ist dieses Schild, was dieser Soldat in der Hand hat. Das Schild des Glaubens. Dieses Schild, es ist etwas größer gewesen als wie dieses jetzt. Es hat den ganzen Körper geschützt. Und zur damaligen Zeit haben die Soldaten sogar dieses große Schild so gehalten, dass die Pfeile auch die anderen Kameraden nicht treffen konnten. So groß war dieses Schild. Und dieses Glaubensschild, ja, es ist etwas schwer. Es ist schwer zu glauben und auch dieses Glaubensschild damals zu halten, es war schwer. Und ich finde es so schön, wie Paulus genau diese richtigen Wörter für die richtigen Waffen benutzt, für die richtige Rüstung benutzt. Denn dieses Glauben ist schwer manchmal. Gerade da, wo etwas schief läuft. Gerade da, wo von Geburt an etwas nicht stimmt. Gerade da, wo in der Familie Not ist. Gerade da, wo es in deinem Leben einkracht. Gerade da, wo es untergeht, wo du das Gefühl hast, dass dir der Boden von den Füßen wegreißt. Da sollst du glauben. Da sollst du auf Gott vertrauen. Noah, er konnte sagen, wie soll ich denn hier weiter am Schiff bauen? Es ist noch nicht mal ein Regentropfen gefallen. Aber er glaubte an Gott. Er vertraute auf Gott. Und wenn der Feind dir eins stehlen möchte, dann ist es dein Schild. Dann ist es dein Glaube. Wir lesen, wie Jesus zu Petrus sagte, Simon, Simon, der Teufel hat versucht, dein Glauben zu klauen, dich durchzuschütteln. Der Glaube möchte geklaut werden, doch halten wir daran fest. Glauben ist nicht nur etwas, was wir innerlich tun, sondern auch etwas, was wir zeigen können. An was glaubst du? Wisst ihr, ich war am 31. Oktober bei einem Freund zu Gast, den ich sehr schätze, am Reformationstag, am Halloween. Und es klingelte an seiner Tür. Die Kinder baten Süßes oder Saures, was man so kennt. Und ich fand es faszinierend, wie dieser Bruder an die Tür ging. Er hat sich schon vorher darauf vorbereitet und hat so kleine Mandarinen gebastelt, wo er mit einem Edding draufgeschrieben hat, Gott liebt dich. Ich habe mir gedacht, was? Wie er mit dieser Situation umgegangen ist. Also die Kinder können ja nichts dafür. Die Kids wachsen so auf. Halloween, ist was Schönes, lustig, Monstergesichter und so. Aber wir Eltern wissen vom Worte Gottes, in Offenbarung, Kapitel 12, Vers 9 steht geschrieben, dass der große Drache die alte Schlange, der Teufel ist. Das Monstergesichter, wie wir sie kennen, von der Hölle, wir kennen von der Bibel. Das ist nicht unbedingt ein Fest, was wir als Christen feiern sollten. Dennoch muss es jeder selbst entscheiden. Ich sage euch nur, was mich begeistert hat und was ich hier rauslesen kann. Ich konnte erkennen, wie dieser Bruder sein Schild hochgehalten hat. Er hat gesagt, guck mal, cooles Fest, süß ihr Kinder, ihr kriegt von mir eine Mandarine, was Gesundes. Und guck mal, was da draufsteht. Gott liebt dich. Halte dein Glaube hoch. Zu jeder Zeit darfst du bekennen. Und wenn wir dieses Glauben hochhalten und den Schild hochhalten, dann kriegen wir die Pfeile des Feindes nicht ab. Und wir stehen zu Gott, der auch zu uns steht. Ich möchte noch ein Beispiel machen. Ich war gestern mit meiner Tochter in Thalia. Kennt ihr diesen Buchladen? Drücke ich das falsch aus? Thalia? Thalia. Und meine Tochter sagte zu mir, Papa, ich möchte mir ein Buch aussuchen. Sie ist 9 Jahre alt und hat schon 6 oder 7 Bücher gelesen. also faszinierend, wirklich faszinierend. Mit 9 habe ich noch so mit Matsch gespielt. Die hat 6 Bücher gelesen. Und sie sagte zu mir, ich möchte ein Buch aussuchen. Wir gingen zu Talia und in der Kinderabteilung, wirklich, hat mich etwas erschrocken. Wir haben kein Buch gefunden, was passte. Kein Buch gefunden, was annähernd nur ein bisschen spannend oder wissend war. Alle Bücher dort im Regal ging es um Drachen, um irgendwelche Hexereien und irgendwelche Magie, um irgendwelche Zaubereien. So, jetzt kann einer sagen, Jan, stell dich nicht so an, du bist ein bisschen zu radikal geworden. Nochmal, was du machst, ist deine Entscheidung. Aber was wir predigen müssen, auch unseren Kindern, ist, was im Wort steht. Und im Wort steht, in 5. Buch Mose, Kapitel 1 steht, Gott hasst Magie und Zauberei. Er hasst Totenbeschwörung. Er hasst, wenn wir mit Toten reden oder Magie treiben. Ja, wenn ich jetzt sowas weiß und lies im Wort Gottes und weiß, was Gott gefällt und nicht gefällt, ja, wäre ich dann nicht ein schlechter Vater? Wenn ich zulassen sollte, nur weil ich meine Tochter was Gutes will in dem Moment, nimm ruhig. Wer liebt, der ist auch streng. Seid ihr bei mir? Helm des Heils. Wir sollen einen Helm anziehen, was uns beschützt. Interessant ist, dass dieser Helm am Kopf ist. Wisst ihr, am Kopf passiert viel. Der Feind, der schießt Pfeile gerne ab in unseren Gedanken. In unserer Gedankenwelt kann er öfters Sachen machen, die uns verwirren, die uns vernichten, die uns berauben, die uns an Lügen glauben lässt. Hier oben arbeitet der Feind öfters. Ehebruch, sagt Jesus, passiert nicht erst, wenn du mit einer anderen Frau schläfst oder mit einem anderen Mann, sondern hier oben passiert es schon. Mord passiert nicht erst, wenn du jemanden umbringst, sondern es passiert auch schon hier. Wir sollen diesen Helm des Heils anziehen. Heils heißt nicht Heilung, sondern es kommt davon von der Errettung. Heilsgewissheit. Das heißt, wir sollen vor Augen haben, zu wem wir gehören. Wir sollen diesen Helm anziehen, der uns nicht nur schützt vor den Pfeilen des Feindes, sondern der uns Hoffnung bringt. Der uns darauf schauen lässt, was uns erwartet. Wir leben zwar in dieser Welt, aber diese Welt ist vergänglich. Du und ich, wir wissen nicht, wann es aufhört. Aber es geht weiter, sagt die Bibel. Dies ist erst der Anfang. Denn alle, die zu Jesus Christus gehören, die werden in Ewigkeit leben. Das heißt, wenn du stirbst, bist du nicht tot, Halleluja. Der Tod ist für uns nicht zu sehen. Dieser Körper geht runter unter die Erde, wird zu Staub wieder. Doch dein Inneres geht zu Jesus Christus. Und dieser Helm sollst du anziehen, diese Gewissheit. Ja, mein Erlöser lebt. Mein Erretter hat mich errettet. Und ich werde bei ihm an einem Tisch sein. Dieser Helm des Heils, er soll dich bewahren und er soll dir auch irgendwo deine Identität geben. Wisst ihr, dieser Helm, ich finde das von der ganzen Ausrüstung, ist das so das Wertvollste irgendwo. Das, was sofort jemanden ausglänzt. Auch ein König hat eine Krone an. Es sagt sofort, wer einer ist. Selbst wenn einer jetzt diesen Anzug nicht anhätte, aber kommt mit so einem Ritterhelm hier rein, dann wüsstet ihr sofort, mit dem stimmt was nicht. Was ich euch sagen müsste, dieser Helm sagt viel aus. Und dieser Helm solltest du als Christ anhaben. Dieser Helm, der zu dir sagt, ich gehöre zu Jesus. Hast du diesen Helm an? Führst du diese Identität? Glaubst du an dich selbst, dass du ein Königskind bist? Glaubst du, dass du dich schon anders verhalten solltest als einer, der Jesus nicht kennt? Ja, weil du ein Königskind bist, weil du diesen Helm anhast. Und jetzt kommt, jetzt zählt Paulus 5 Sachen auf, die uns geschützt haben. Aber das 6., was er nennt, ist das Schwert. Und das Schwert ist nicht das, was uns schützt, sondern was uns verteidigt. Das Schwert ist das, womit wir überhaupt kämpfen können. Alles andere, Brustpanzer, Gürtel, Schild, Helm, schützt uns vor den Pfeilen des Feindes. Aber wenn du mal zurückschlagen willst, wenn du mal zurückhauen willst und sagst, zisch ab, ja, dann musst du das Schwert des Wortes Gottes benutzen. Und dieses Schwert, es ist das Wort, was gesprochen wurde. Gott erschuf diese Welt, lesen wir, mit dem Wort. Schaut mal, was für eine Macht das hat. Und das Wort Jesu, sagt die Bibel, es hält das ganze Universum zusammen. Alles, was da oben passiert, wird erhalten durch das Wort. Dieses Wort hat Kraft. Dieses Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, es trennt Leib und Seele. Es ist manchmal verletzend. Aber es kann verändern. Auch dieses Wort, dieses Schwert, benutzt Jesus selber, als er vom Teufel angegriffen wurde. Jesus selbst, er wurde in der Wüste geprobt. Der Teufel wollte ihn verführen, Gott ungehorsam zu werden. Und wisst ihr, wie Jesus ihn weggeschickt hat? Mit dem Wort Gottes. Er sagt, es steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Und er benutzt Verse aus dem Buch Mose. Das Wort Gottes ist so wichtig, liebe Geschwister, lieber Zuhörer. Das Wort Gottes ist das, was verändert. Wisst ihr, es gibt noch eine Textstelle, da sagt Jesus in Matthäus 10, die Verse 34 bis 37 möchte ich mit euch lesen. Meint nur nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Nein, ich bringe Kampf. Ich werde Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Schwiegertochter und Schwiegermutter gegeneinander aufbringen. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Wer seinen Vater oder seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Harte Worte. Hat wieder nicht Jan gesagt, sondern das Wort. Das heißt, Jesus sagt hier etwas, was uns nicht zum Kampf aufruft. Jesus war kein gewalttätiger Mensch. Jesus sagt sogar, wer dich auf die rechte Wange schlägt, der soll auch die linke hinhalten. Als Petrus sein Schwert rausgeholt hat, sagt Jesus, steck dein Schwert wieder ein. Wer zum Schwert greift, der wird auch mit dem Schwert wieder vernichtet werden. Jesus hat nie Gewalt gepredigt. Jesus hat nie zu Gewalt aufgerufen. Und was er hier sagt, ist auch nicht Gewalt, sondern er redet von diesem Wort. Er sagt, es kann passieren, dass es Situationen gibt in eurem Leben, wo in der Familie, wo in den engen Kreisen, wo in guten Freundschaften es dazu kommt, dass du dieses Schwert rausholen musst. Es kann passieren, dass in guten Freundeskreisen man sagt, ist doch egal, wie du sexuell lebst. Es kann passieren, dass in der Schule der Lehrer sagt, ist doch egal, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Nein, und hier sollen wir das Schwert rausholen. Hier sollen wir das Wort Gottes rausholen und sagen, nein, warte, ich glaube daran, dass Gott uns eine Identität geschenkt hat. Ich glaube daran, dass wir mit unseren Ehemännern und Ehefrauen Sex haben dürfen. Nicht einfach wild los. Ich glaube daran, dass ich nicht betrügen soll in der Steuererklärung. Ich glaube daran, dass Gott gut ist. In diesem Moment, wo du das tust, da bringst du einen Streit. Da bringst du etwas in zwei. Weil es kann passieren, dass in Familienkreisen oder sonst wo, sagt Jesus, dieses Schwert trennt. Aber auch da kann es dazu führen, dass du Menschen errettest. Hab Mut, heute zu dem Wort Gottes zu stehen. Es ist nicht immer leicht. Es ist sogar schwierig. Doch Gott wird hinter dem stehen, der hinter seinem Wort steht. Seid ihr dabei? Und so benutzt Paulus auch diese harten Wörter zu Timotheus und sagt in Kapitel 4, Verse 1 bis 3, vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird, beschwöre ich dich, ja, angesichts dessen, dass er für die Welt sichtbar gekommen und seine Herrschaft antreten wird, fordere ich dich auf, sagt Paulus. Verkünde den Menschen Gottes Botschaft. Setz dich dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht. rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht, aber ermutige sie auch. Tu alles das geduldig und so, wie es der Lehre unseres Glaubens entspricht. Wisst ihr, auch wir Prediger haben eine große Verantwortung hier oben, weil wir eines Tages vor Gott stehen werden. Hier sagt Paulus zu diesem jungen Mann, zu diesem Timotheus, hab keine Furcht vor Menschen. Es kann sein, dass der ein oder andere dich nicht mögen wird. Ich bin dem oft widerlegt. Oft, das kommen Menschen zu mir nach Predigten und sagen, nicht nur von dieser Gemeinde, auch wenn ich mal woanders predigen war, Jan, das war ein bisschen hart. Oder Jan, ich finde, hier hättest du nicht sagen müssen, muss, sondern wenn du willst. Soll ich euch was sagen? Ich liebe diese Debatten. Wirklich, ich gehe darin auf. Ich liebe es. Wisst ihr warum? Weil ich weiß, wer mich verteidigt. Und weil ich das weiß, bin ich mutig. Am Ende ist es doch so, wenn wir das predigen, was hier steht, selbst wenn es nicht zu diesen Zeiten passt. Er sagt, wenn die Menschen es hören wollen oder nicht, in einer anderen Übersetzung sagt er, wenn es der Zeit entspricht oder nicht. Und wir sind in einer Zeit, wo Insta und YouTube uns den Maßstab geben. Nochmal. Und das Wort Gottes nicht immer angenehm ist, nicht populär. Wir sollen hinter diesem Wort stehen, sagt Gott. Dann kann der Feind uns nicht treffen. Dann werden wir nicht zu Fall kommen. Dann folgen wir nicht einer falschen Lehre. Dann leben wir nicht in Lüge. Folgen wir diesem Wort mutig. Und wir werden erkennen, auch als ganze Gemeinde, die wir diesen ganzen Epheserbrief gelesen haben, Hammer, dass wir wandeln im Worte Gottes. Amen. Und so sagt er als letztes, er bringt das Gebet nach vorne. Paulus sagt jetzt, Waffenrüstung angezogen? Hast du das Schwert, das Wort Gottes, womit du immer wieder dem Feind schlagen darfst und sagen darfst? Nein, so steht es geschrieben. Übrigens, wenn wir das tun, weicht der Feind von uns, weil er das Wort Gottes hasst und widerstehen muss. Er sagt, wenn du das alles getan hast, dann vergiss nicht zu beten. Das Gebet ist die Waffe überhaupt. Diese Brustpanzer, dieses Helm, diesen Schild können wir überhaupt im Gebet auch anziehen. Im Gebet leben wir das. Im Gebet gewinnen wir Kämpfe. Im Gebet können wir in der unsichtbaren Welt etwas verändern. Ich möchte euch ein praktisches Beispiel geben. Ich war mal vor 15 Jahren in einem Situation, wo ich nicht rausgekommen bin. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt, weil mich erwartete ein Gespräch. Und so ging ich in mein Kämmerlein, machte hinter mir die Tür zu und es war wirklich wie so ein kleiner Spind, so ein ganz kleiner Raum. Und ich habe da drinnen bestimmt 1-2 Stunden verweilt. Aber in diesem Raum kam es mir vor wie 5 Minuten. Weil diese Gegenwart Gottes war einfach wunderbar. Ich wusste, mich erwartet was Schlimmes. Ich wusste, da ist etwas, was mich niederdrücken will. Aber Gott sagte mir, ich bin bei dir. Hab keine Angst. Und wisst ihr, wenn du diese ermutigenden Worte von Gott hörst, und das sagt er so oft in der Bibel, ich bin bei dir, hab keine Angst, dann bist du ausgerüstet, dann bist du stark, denn du weißt, dass dein Papa mit dir ist. Und ich war in diesem Kämmerlein, am Beten. Und ich merkte im Gebet eine komische Luft. Ich merkte im Gebet, da ist ein Kampf. Ich merkte im Gebet, es wird gleich nicht schön. Und ich sagte schon in dieser Situation hinein, wie es denn passieren soll. Wie Gott mit mir sein soll. Wie ich vergebe. Wie Heilung, wie Gerechtigkeit ausgesprochen wird. Und wisst ihr, in diesem Gespräch kam es dazu, dass ich geschlagen wurde. Kam es dazu, dass ich gebackpfeift wurde, angespuckt wurde. Aber wisst ihr, wie ich war? Ummantelt von einer Gegenwart Gottes. Auch wo Jesus sagt, wenn dich einer rechts schlägt, halt die linke Wange hin. Jetzt mal unter uns, wer macht das? Gibt es einen, der sagt, ja, hau mir mal eine rein, ich halte dir die linke Wange hin. Macht keiner. Macht keiner, bin ich ehrlich, mache ich auch nicht. Aber wenn du im Gebet vorher kämpfst, dann ist es Gott, der dich behütet und beschützt. Dann kannst du seinen Zusagen auch folgen, weil dann bist du umgürtelt von der Wahrheit. Ja, ich durfte meine rechte Wange hinhalten. Nicht nur, weil ich gehorsam sein wollte, weil ich wusste, Gott war da, er regelt das schon. Ich habe schon eben im Gebet das alles schon gesehen, das alles schon gekämpft. Und im Gebet kam ich siegreich raus. Das heißt, ich werde auch hier siegreich rauskommen. Im Gebet wirst du Kämpfe durchbrechen. Du Mann sollst Verantwortung übernehmen für deine Frau. Hast du für deine Frau gebetet? Hast du für deine Frau gebetet? Du sollst es. Das ist das Wort Gottes, was dich aufruft. Ich möchte abschließen mit einem Gedanken, den Jesus uns gibt. Und das Team kann gerne nach vorne kommen. Jesus, er fordert uns auf und sagt, ich möchte euch ein ganz wichtiges Gebot mitgeben. Und dieses Gebot ist, liebt euch untereinander. Das ist das Gebot, was Jesus möchte. Und auch das wichtigste Gebot für alle soll sein, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Vielleicht sagst du, ich habe diese Liebe zu Gott gar nicht. Vielleicht sagst du, Jan, alles, was du heute erzählt hast, diese Waffenrüstung, cool, schön zu wissen. Aber ich kann das gar nicht, diesen Heil des Helms anhaben, weil ich weiß noch nicht mal, ob ich mit Jesus bin, ob ich in dieser Wahrheit lebe, ob ich diesen Gürtel anhabe. Wenn du diesen Gedanken in der Predigt gehabt hast, ja, dann hat bereits der Heilige Geist zu dir gesprochen. Dann hat bereits Jesus zu dir geredet, der dich heute aufruft, ganze Sache zu machen. Stehen wir doch gemeinsam auf. Ich möchte mit dir ins Gebet gehen. Wir haben heute viel gehört vom Worte Gottes. Manche Sachen, die vielleicht hart waren. Aber vertrau darauf, dass wenn auch Härte und wenn Gott auch mal einen Klapser gibt und zuschlägt, dann nur zu deinem Wohl, dann nur, weil er liebt. Keiner von uns würde seinem Kind einen Klapser auf den Po geben, weil er gewalttätig ist, sondern weil er nur liebt. Gott ist ein guter Vater, der auch mit Strenge manchmal Menschen erzieht. Das Wort heute war heilig. Das Wort heute war die Wahrheit. Das Wort heute war befreiend. Jesus, dein Wort heute war das, was Menschen freisetzen kann. Herr, bewahre mich, uns Prediger, dass wir von deinem Wort etwas wegnehmen oder dazufügen. Helfe uns, dieses Wort ausnahmslos, unverändert weiterzugeben. Denn wir wollen in der Wahrheit leben und wollen sehen, Herr, wie du in uns Großes tust, Wunder tust. Denn du bist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Du bist der, der heute noch Heilung macht, der heute noch Menschen errettet, befreit. Jesus, ich bitte dich für jeden, der zugehört hat, dass du ihm hilfst, in seiner Familie dich auszuleben. Jede Frau, Herr, soll sich dir unterordnen, deinem Wort unterordnen. Jeder Mann, Herr, soll sich dir unterordnen, deinem Wort, Herr, und soll seine Frau lieben. Herr, ich bete für jede Ehe, die es hier in unserer Gemeinde gibt, dass du sie wieder aufrüttelst, dass du sie erfrischst, wie du es bei Michael gemacht hast. Jesus, danke für diese guten Beispiele. Danke für diese guten Zeugnisse, die wir geben dürfen, diese Lebensberichte, die du uns gibst, damit wir einander ermutigen dürfen. Und so spreche ich deinen Segen aus über jeden Mann und Frau hier, über jeden Jugendlichen, über jedes Kind. Ja, und wenn du heute diese Botschaft gehört hast und sagst, ich möchte diesen Jesus nachfolgen, dann möchte ich mit dir gemeinsam beten. Ich möchte dir helfen, im Gebet Jesus nachzufolgen. Und so kannst du mir einfach nachsprechen. Jesus, ich übergebe dir mein Leben. Helf mir, diese Waffenrüstung anzuziehen. Helf mir, dein Wort wie ein Schwert festzuhalten. Helf mir, es zu bekennen. Helf mir, daran zu glauben. Hilf mir, Jesus, denn ich möchte dir nachfolgen. Und ich glaube daran, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. So darf ich mich heute gerecht sprechen. Ich bin gerecht geworden, weil Jesus für mich starb am Kreuz. Und ab heute möchte ich auch in meiner Familie und meiner Ehe ein Mann sein, eine Frau sein, an dem du wohlgefallen hast. Amen.